Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörspiele. Mein Name ist Maria Gnann und ich sitze hier im kleinen Tonstudio der Bregenzer Festspiele mit dem Chefdramaturgen Florian Amort für eine Nachbesprechung der Freischütz-Inszenierung von Philipp Stölzel. Hallo Florian.
Hallo Maria, schön, dass du in Bregenz bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Popcorn, Kino, winterliches Wimmelbild, spektakuläre Neuinszenierung, musicalnahe Gruselshow, magische Seeaufführung. So heißt es zu der Freischütz-Inszenierung, die Philipp Stölzel 2024 in Bregenz präsentiert hat. Sie hat für Aufsehen gesorgt, diese Neudeutung der gern als deutsche Nationaloper bezeichneten romantischen Oper in drei Aufzügen von Karl Maria von Weber. Die Inszenierung wird auch im Jahr 2025 hier in Bregenz gezeigt und das gibt uns die Gelegenheit, einmal aus der Dramaturgenbrille auf die Inszenierung und das Werk zu schauen, die Reaktionen, Begeisterung, Kritik unter die Lupe zu nehmen und die Inszenierung ein wenig einzuordnen. Florian, in drei Sätzen, worum geht's im Freischütz?
Zwei Leute wollen heiraten, doch um die Erlaubnis zu bekommen, muss Max, der Mann, einen Probeschuss ablegen. Er ist aber kein guter Schütze und hat deswegen Angst vor diesem Probeschuss und holt sich mit Hilfe von Kaspar, einem Kriegsveteran, Hilfe in der Wolfsschlucht, gießt Freikugeln, also Kugeln, die ihr Ziel immer treffen, und geht damit einen Pakt mit dem Teufel ein. Was er nicht weiß: 6 von den Kugeln treffen immer ihr Ziel, nur die 7. lenkt der Teufel. Und das weiß er nicht und das hat große Konsequenzen in dieser Oper.
Für diejenigen, die die Oper noch nicht gesehen haben, empfiehlt sich auch die Podcast-Folge mit dem Regisseur selbst. Florian Amort hat im vergangenen Jahr vor der Premiere mit Philipp Stölzel gesprochen. Florian, selten habe eine Premiere auf der Bregenzer Seebühne vereinzelte Buhrufe erhalten, so haben zahlreiche Kritiker kommentiert. Andere schrieben aber auch von großem Jubel, vor allem für den Schauspieler Moritz von Treuenfels, der als mephistophelischer Samiel in einer großzügig erweiterten Sprechrolle durch das Stück führt und die Handlung fest in seinem Griff hält. Welches Stimmungsbild hast du jetzt, also ein Dreivierteljahr nach der Premiere, im Kopf, wenn du an diese Aufführung zurückdenkst?
Ich habe als Bild tatsächlich die unterschiedlichen Reaktionen vor Augen, nämlich die Premiere war tatsächlich etwas durchwachsen oder wenig Rufe oder Begeisterungsstürme. Es war so ein bisschen geteilt, nicht wirklich viel geteilt, aber es gab doch ein paar Unmutsbekundungen. Und die folgenden Aufführungen waren eigentlich alle mit Standing Ovations. Unser Publikum war sehr begeistert und das sieht man auch an den Auslastungszahlen. Wir haben 100% Auslastung gehabt, auch letztes Jahr für den Freischütz, was auch zeigt, dass wir ein Publikum haben, was diese Produktion sehr gutiert hat.
Und ist es wirklich so, dass es ansonsten bei den Premieren in Bregenz weniger verhaltene Reaktionen bei der Premiere gegeben hat, als dann vielleicht auch vor allem viele Kritikerinnen und Kritiker im Publikum gesessen haben?
Also es war tatsächlich etwas Neues. Das habe ich auch noch nicht bei anderen Produktionen erlebt, auch im Festspielhaus oder auf der Werkstattbühne. Es waren aber auch nur vereinzelte Buhrufe. Ja, damit muss man auch leben.
Ja, oder manchmal sind vielleicht Buhrufe als Reaktion auf eine Neuinszenierung in der Oper gar nicht unbedingt etwas Schlechtes. Wir werden uns gleich einzelne Punkte genauer anschauen. Davor würde mich noch interessieren, welche Frage vom Publikum oder welche Kritik ist bei dir am stärksten haften geblieben?
Es gab eigentlich gar nicht so viele Kritikpunkte vom Publikum. Es gab eher sehr viele interessierte Rückfragen. Wie ist es zum Beispiel mit so einer Sprechversion? Wie weit haben wir eingegriffen? Und darf man das? Und warum haben wir es gemacht? Und auch diese Frage haben uns jetzt die Kritikerinnen und Kritiker nicht so gestellt, sondern eher gleich schon gesagt, was sie dazu denken. hingegen unser Publikum eher wissen wollte, was die Beweggründe waren.
Also ihr habt relativ stark in den Text eingegriffen. Dazu werden wir auch gleich sprechen. Ich würde davor gerne noch zur Musik fragen. 1821 wurde der Freischütze uraufgeführt im Berliner Schauspielhaus. Ein sehr großer Erfolg damals für Karl Maria von Weber. Und in Bregenz hat es 203 Jahre gedauert, bis das Werk auf die Seebühne kam. Stölzels Inszenierung mache aus der Oper großes Kino, degradiere die Musik aber zur Nebensache. So hat es eine Kritikerin geschrieben. Wie siehst du das, Florian?
Auch hier ist die Frage, wie man Oper definiert. Also wenn man Oper als Gesamtkunstwerk, Oper heißt ja erstmal Werk, sieht, dann ist es ja ein Zusammenspiel unterschiedlicher Gewerke oder unterschiedlicher Elemente. Man hat Musik als einen und wahrscheinlich auch den wichtigsten, aber man hat eben auch Sprache, Kostüm, Licht, Inszenierung, alles Mögliche kommt da dazu. Und insofern, wenn man, glaube ich, den Anspruch hat, wirklich ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, kann ich nicht sehen, dass es degradiert wurde, weil es geht ja um ein Storytelling, es geht um die Musik und es geht um wirklich eine glaubhafte Geschichte mit allen Facetten und Elementen, die eben zur Verfügung stehen, zu erzählen. Und ich glaube, dass das Philipp Stölzl auch gelungen ist. Für Opernpuristen oder für Leute, die eher sagen, ich brauche eigentlich gar keine Inszenierung, ich gehe nur, weil es Musik gibt und ich eben vielleicht auch mit Konzertanten, Aufführungen glücklich bin, die werden vielleicht ein bisschen Kritik haben, wie wir damit szenisch umgegangen sind.
Ich finde es interessant, dass du Philipp Stölzl da herbei zitierst, weil er tatsächlich die Reaktion auf diese Oper bei einigen Kritikern und Kritikerinnen vorhergesehen hat. Ich lese da ein Zitat dazu, das ich gefunden habe. Zur Bregenzer Version sagte Stölzl: Ich bin mir ganz sicher, für diese Aufführung gibt es bestimmt Ärger. Klassische Operngänger werden das als Schändung empfinden, dass man so ein Werk nimmt und einfach mal durch die Waschmaschinen haut und neu zusammenbaut und versucht, ohne viel Tabu neu zu denken und zu erzählen. Das ist für Opernpuristen ein Albtraum.
Genau, und er hat es vorhergesagt, wenn man so möchte. Ich kannte dieses Zitat gar nicht. Spannend. Ja, und es ist genau das eingetreten. Also das sieht man aber auch wieder, was sonst in der Kritik ab und zu mal zu lesen ist. Er wäre zu sorglos umgegangen oder er hätte das Stück nicht ernst genommen oder so. Ich glaube, Philipp Stölzl hat ganz genau gewusst, was er macht, wie er es macht. Und wir haben ja auch davor genug oft miteinander gesprochen im Team und so weiter. Also das ist eine Produktion, die nichts dem Zufall überlassen hat.
Weißt du denn, wie er zu der Musik von Weber steht?
Also er ist ja als Opernregisseur, hat er gestartet mit dem Freischütz in Meiningen. Das war eine Produktion, die von allen Kritikerinnen und Kritikern wirklich hoch gelobt wurde.
2005 war das, glaube ich,
Der Einstieg für ihn in die Opernwelt. Er kommt ja eigentlich aus dem Musikfilm. Er hat für Rammstein einige Musikvideos und dann hatte Meiningen gesagt, okay, Deutscher Wald, Rammstein, das passt irgendwie. Machen wir ein Experiment mit Philipp Stölzl. Ein Experiment, das gelungen ist. Und er kennt dieses Stück einfach sehr gut. Er hat es jetzt zum zweiten Mal inszeniert. Also man kann auch nicht sagen, er wüsste nicht, was es für eine, um die Materialität dieser Oper oder die Textualität vielmehr. Und er schätzt den Freischütz sehr. Es ist eigentlich eine große Verehrung zu diesem Stück, wie er diese Inszenierung angelegt hat. Und trotzdem aber auch der Wunsch zu sagen, was macht heute Oper aus? Was ist Gegenwartsbezug? Und es geht eben, glaube ich, auch nicht um so eine flache Aktualisierung. Das sehe ich noch nicht so. Sondern er hat einfach ein großes, wie eine Art Mysterienspiel gezaubert. Es geht halt letztlich um die Frage auch, braucht es das Böse in der Welt? Kann es nur das Gute geben? Ist es irgendwie ein Spiel der Kräfte? Und in diesem Setting hat er halt seine Freischütz-Inszenierung auch angelegt.
Welche Musiknummer ist bei dir besonders haften geblieben?
Ja, es gibt eine, die wahrscheinlich auch, wenn man schon bei den Opernpuristen war, besonders negativ hervorgetreten ist. Das ist die Entchen-Arie, die erste. Bei uns heißt es Entchen in Love. Eigentlich heißt die Arie, kommt ein schlanker Bursch gegangen. In unserer Version aber kommt eine schlanke Maid gegangen. Da sieht man dann auch schon, in welche Richtung bei uns dieses Entchen geht. Und das ist eine kecke, freche Arie des Entchens, also einer Soubrettenpartie. Und die haben wir halt als Traumsequenz etwas musikalisch auch arrangiert. Also wir haben die Originalmusik von Karl Maria von Weber, haben aber auch einen Background Vocal Chor, wir haben eine Celesta und wir haben so Broadway surrende Geigen, die zu einem Esther Williams Ballett eben gespielt wird und Entchen halt wirklich eine Traumsequenz in Love ist. Ich kann verstehen, dass man irgendwie auch ein komisches Gefühl hat, wenn man sowas auf einmal hört. Aber ich finde es wahnsinnig toll gemacht. Und das finde ich eigentlich schon auch sehr schön in so einem Broadway-Moment. Und da gibt es auch immer, obwohl es ja wirklich nicht die zentralste Arie in dieser Oper ist, immer am größten Applaus auch.
Und dadurch, dass die Musik verändert wird, wird sie vielleicht ja auch nicht zwingend zur Nebensache. Die Frage, die ich noch stellen wollte, ist, wie viel Musiknummern wurden tatsächlich gestrichen? Also ich habe ein bisschen mit dem Original Libretto verglichen und meine, es sei eigentlich nur eine Musiknummer weggefallen.
Genau, es sind insgesamt zwei. Einmal ein Entrakt, Beginn des dritten Akts, also eine instrumentale Nummer, die halt nach der Pause damals gegeben wurde, die fällt weg. Und tatsächlich gleich danach die zweite Arie der Entchen. Einst träumte meine selige Base. Da müsste man aber vielleicht auch wissen, dass das gar nicht so falsch ist, was wir gemacht haben, denn diese Arie kommt im Originallibretto gar nicht vor. Diese Arie hat Karl Maria von Weber nachkomponiert wegen einer Besetzungsänderung und die Sängerin der Entchen gesagt hat, sie möchte gerne eine zweite Arie haben. Aber wenn man mal so sagt, wenn es diesen äußeren Umstand der Besetzungsänderung nicht gegeben hätte, hätte es diese Arie auch nicht gegeben. Und wir müssen kürzen, um auf diese Spielzeit zu kommen. Und
kurzer Einschub von mir auf 2 Stunden, weil keine Pause bei der Seebühne der Bregenzer Festspiele?
Genau, wir haben keine Pause und es soll eben 2 Stunden hat sich als Richtwert ganz gut gehalten, vielleicht ein bisschen mehr mal. Aber genau, diese Arie fanden wir dann einfach, hat jetzt dramaturgisch nicht so viel für Storytelling hergegeben und es ist auch ein dezidierter Zusatz schon 1821 gewesen, wo wir uns eine gewisse historische Legitimation geholt haben, sie zu streichen.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auch wieder nur auf die Musik gucken, was wurde da ansonsten verändert? Einige Textstellen, wie zum Beispiel die angesprochene von dir, es kommt eine schlanke Maid gegangen.
Genau, es gibt so punktuell zum Beispiel Grillen sind mir böse Gäste, singt auch Entchen und das heißt bei uns Männer sind mir böse Gäste. Also Grillen sind eigentlich Spinnereien und da sind es halt Männer. Es gibt, was auch eine Kritik war, dass zum Beispiel Samiel, der ja eine dezidierte Sprechpartie ist, auch mal in der großen Agathen-Arie auch mal so das ein oder andere Mal das Wort ergreift und auch singt und sie unterbricht.
Stimmt, das wurde auch durchaus kritisch gesehen, dass man da im Grunde den Singfluss von Agathe unterbricht, indem man Samiel manche Zeilen übernehmen lässt.
Genau, vielleicht müsste man jetzt noch kurz so generell was zur Inszenierung sagen. Bei uns in Bregenz ist der Samiel, der eigentlich eine ganz kleine Sprechpartie im Original ist, der Spielmacher, der Conferencier, der sozusagen präsentiert, liebe Leute, ein bisschen so wie Hoffmannsthal, Jedermann, so wir zeigen euch heute das Spiel des reichen Mannes oder das Sterben vom reichen Mann. So ähnlich ist es eben auch hier in Bregenz. Also er zeigt uns ein Lehrstück, ein Moritat, wie auch Philipp Stölzel sagt, also eine Geschichte und erklärt, warum das jetzt so stattfindet, was die Motivation ist. Er ist so ein bisschen so der allwissende Erzähler, der durch diese Oper führt und damit natürlich auch irgendwie eingreifen muss. Also ist es für mich dramaturgisch gesehen ganz klar, dass er nicht einfach passiv still sein muss und schaut, was passiert, sondern wirklich auch eingreift und damit halt auch singen muss.
Wobei man ja sagen muss, das fand ich zum Beispiel sehr interessant, das stimmt, bei dem Original von Karl Maria von Weber spricht Samiel nur an einer Stelle, nämlich wenn er in seinem Element ist, also in der Wolfsschlucht. Und ansonsten bleibt es, ist er im Grunde zu schlecht, um eine Gesangspartie zu übernehmen oder zu teuflisch. Er erscheint aber auch dort im Libretto immer mal wieder als stummer Gast auf der Bühne. Also es ist jetzt nicht so, dass er nur an einer Stelle auftaucht. Er ist schon durchaus präsent. Daher habe ich das eigentlich als einen pfiffigen Einfall empfunden, ihm da jetzt mehr Raum zu geben und natürlich auch die Dramaturgie ein Stück weit klarer zu machen und auszusprechen, was Philipp Stölzl in seiner Inszenierung macht.
Es gibt eben diese alte Theatervorschrift, wenn man so möchte, ist zu viel, aber es gibt diese noch spätscholastische Vorstellung, Diabolus non cantat, also der Teufel singt nicht. Und das wird aber schon in Bregenz gleich karikiert. Wir beginnen mit einem Prolog, der ist neu hinzugekommen, beginnt auch tatsächlich Samiel gleich zu singen. Also den ersten Ton, den wir hören, ist Samiel, der singt. Und er singt, lasst uns die Blicke erheben und fest auf die Lenkung des Eben bauen, der Milde des Vaters vertrauen.
Lasst uns die Blicke erheben und fest auf die Lenkung des Ewigen bauen, der Milde des Vaters vertrauen.
Man könnte jetzt sagen, mein Gott, was ist das für ein Text und sowas, aber das Spannende ist, und das hat kein einziger Kritiker, keine einzige Kritikerin jemals gesagt, das ist der originale Text des Schlusschors. Also das heißt, Philipp Stölzl hat einfach das Ende genommen und schon gleich am Anfang uns präsentiert. Und wenn man das Stück sehr gut kennt oder öfters schon gesehen hat oder gehört hat, dann weiß man das. Für das Publikum, die es vielleicht zum ersten Mal Freischütz sehen oder sowas, ist es vielleicht überraschend. Aber mich hat es schon verwundert, dass die Kritikerinnen und Kritiker, dass niemand das aufgefallen ist, weil es so klar ist und auch gleich weiß, wohin das Ganze geht. Also wenn man könnte fast schon so fast analytisches Theater sagen, mit dem ersten Satz weiß man, wohin es geht eigentlich, weil damit schon Philipp Stölzl die Leitplanken reingerammt hat, wie das Finale aussehen könnte.
Und das Spannende ist ja, dass für diejenigen, die das nicht wissen, das Publikum, er ja etwas Ähnliches macht, nämlich er zeigt visuell bereits ein Ende, ein mögliches Ende, was ja dazu sehr gut passt.
Genau, also vielleicht für die, kein Spoiler, aber für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die erst kommen werden zu den Bregenzer Festspielen, der Beginn geht also schlecht aus. Also wir sehen, der Probeschuss ist gescheitert. Der Teufel hat gewonnen. Die verfluchte Freikugel hat Agathe getroffen und Agathe wird zu Grabe getragen. Und der Teufel sagt dann, naja, wie ist überhaupt das passiert? Also what happened before? Und dann starten wir eigentlich an mit der richtigen Oper, wie wir sie aus dem Original kennen. Also es gibt so eine Art Flashback-Moment. Und dann führen wir eigentlich, oder führt Philipp Stölzl es genau an diesen Punkt, wo wir dann waren. Und dann kommt eben das Finale, was anders ausgehen wird.
Lass uns von der Musik hin zum Text gehen. Wie hat Philipp Stölzl den Text modernisiert?
Er hat ja zuerst mal einen Kollegen als helfende Hand, Jan Dvorak, ein Autor. Und es war das Bedürfnis, auch Figuren zu zeigen, die irgendwie mit der heutigen Situation irgendwas zu tun haben. Also nicht historisch, vergangen, irgendwie 30-jähriger Krieg, Erbförsterei, alles irgendwie sehr wenig Gegenwart. Und was halt das Problem ist bei vielen Texten aus dem 19. Jahrhundert oder auch davor ist, dass es vor allem im 19. Jahrhundert, muss man aber sagen, dass Frauenfiguren immer wahnsinnig passiv sind. Also in dem Fall des Freischütz, der Max ist derjenige, der irgendwie zu Abenteuern geht oder Kasper, der auch eher so der Dominante ist. Und die Frauen, die sitzen nur, also Ännchen und Agathe, sitzen nur zu Hause und bangen und warten und beten und bangen. Und das ist wenig Identifikationsmöglichkeit für ein heutiges, für ein auch weibliches Publikum. Aber ich identifiziere mich damit auch nicht. Also ich finde das auch langweilig. Und da war eben die Überlegung, wie kann man da einen Mittelweg finden. Und es gibt ja durchaus auch unterschiedliche Charaktere schon angelegt. Also Agathe, die eher diese Wartende, die Sentimentale, Betende, vielleicht Katholische ist. Und Ännchen, die Rationale, Kecke, bisschen Freche, bisschen mehr so Aufklärung. Und die zwei, obwohl sie Freundinnen sind, ja auch unterschiedliche Ansichten haben. Und in dieser Anlage, die so bisschen angedeutet ist, hat Jan Dvorak und Philipp Stölzl eine Möglichkeit gefunden, diese Charaktere zu erweitern und auch zu motivieren. Wenn man sich diese Produktion anschaut, jede Figur ist irgendwie psychologisch motiviert. Das ist im Original gar nicht so. Es gibt eigentlich wenig Motivation, warum Agathe so ist, außer dass sie bangt und zu Hause betet. Und hier gibt es aber irgendwie dann doch eine Möglichkeit einer Erklärung. Nicht, dass es immer so rational dargestellt wird, aber man kriegt irgendwie so ein Gefühl, was ist das für eine Frau? Warum handelt die so? Was sind ihre Ängste, ihre Zwänge? Das macht es ein bisschen spannender als dieser originale Handlungsentwurf, sage ich mal.
Du meinst, ihre Motivation, Max zu heiraten, ist also die Schwangerschaft, weil sie könnte ja auch einfach nur reine Liebe sein, wie jetzt im Original auch.
Genau, diese Schwangerschaft ist etwas, was hinzugefügt wurde, um eben das zu modernisieren und auch zu sagen, okay, wir wissen auch gar nicht, ob Max der Vater überhaupt ist von diesem Kind. Also wir wissen nur, sie ist schwanger und sie sieht halt durch diese Heirat ihre Ehre auch gerettet in dem Sinne, so eine Art Josefskind. Und in einer, sagen wir mal, sehr konservativ-restriktiven Gesellschaft, die es ja auch heutzutage noch gibt, ist, glaube ich, ungewollte Schwangerschaft oder mit jemandem, mit dem man nicht zusammen ist oder so, durchaus ja immer noch ein Thema. Und dass man dann irgendwie versucht, okay, ich habe diese Verstoßung vor der Familie oder irgendwie Verstoßung von der Gesellschaft und dann dieser Möglichkeit, okay, hier gibt es jemanden, der mich eigentlich heiraten mag, dass ich einen Ausweg finde und mich damit arrangiere. Und damit wird sie ja auch menschlicher in ihrer Entscheidung. Aber nicht für Entchen, die eben bei uns lesbisch gelesen ist, die halt sagt, so du musst mutig sein und lass uns verschwinden und du musst dich nicht assimilieren mit dieser konservativen Gesellschaft, sondern du musst den Mut haben, auszubrechen. Und mit mir, sie ist dann da auch ein bisschen sehr dominierend vielleicht, das Entchen, dass man eben gemeinsam flieht und einen anderen Lebensentwurf hat. Und das Spannende ist, dass eben Entchen am Ende tatsächlich abhaut. Sie rennt in den Publikumsraum auf die Seebühne und ist weg, während Agathe mit Max dann doch irgendwie die Ehe feiert.
Wie lange? 10 Wochen. Bist du sicher? Ich muss mich schon jeden Morgen übergeben.
Aber das kann doch gar nicht sein.
Wenn Max nicht trifft, dann wird alles rauskommen. Dann werde ich aus dem Dorf gejagt wie eine Hure.
Jetzt verstehe ich, warum du so sehr auf den lieben Gott und seinen heiligen Willen hoffst. Vielleicht macht er ja auch, dass Kilian zu blöd ist, die Monate zu zählen.
Meinst du? Nein, Agathe. Du musst sofort von hier verschwinden. Das ist die einzige Möglichkeit. Du bist vollkommen verrückt. Wo soll ich denn hin? Außerdem ist es dafür jetzt zu spät. Der Probeschuss beginnt gleich. Max muss einfach treffen. Und er wird treffen.
Das wird er nicht.
Doch.
Nein.
Der Fürst ist doch kein Unmensch. Das Ziel wird leicht sein.
Er ist ein Unmensch, Agathe.
Also Entchen ist eigentlich die wirklich Mutige in dieser Inszenierung, die eben auch nicht bei dem Spiel vom Samuel, vom Strippenzieher mitmacht, sondern einen eigenen Plan entwickelt.
Das Ende wagt Samuel trotz anfänglichem Vorführen als letztlich ein Experiment, nämlich ein kitschig fettes Happy End, so sagt er das, womit ja Samuel oder Stölzl das Original als unglaubwürdig entlarvt, also das originale Happy End. Und so könnte man ja die Inszenierung insgesamt durchaus als Ironie auf diese Oper verstehen. Oder wie siehst du das?
Das ist eine Option, ja. Man könnte aber auch noch sagen, wie kritisch auch Stölzl mit Religion umgeht. Man könnte, die bitterböse Pointe wäre, dass selbst das Göttliche oder der göttliche Glaube eigentlich nur eine Erfindung des Teufels ist, um die Leute zu beruhigen. Die haben ihre Projektion, ihren Glauben. Wenn der Eremit am Ende den Mantel wegzieht und dann doch der Teufel ist. Also es gibt da eine ziemlich böse Pointe in der ganzen Inszenierung. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer werden mir jetzt verzeihen, dass ich es gespoilert habe. Ich kann auch sagen, es war auch mal die Option gewesen, einfach das Finale ganz zu streichen. Nur, wir haben halt diese Musik, wir haben dieses tolle Finale und wir sind ein Opernfestival. Wir wollen nicht die Musik. Also das wäre zu radikal gewesen und das wollten wir auch nicht. Und dann war eben die Frage, wie kann man trotzdem mit diesem dramaturgisch ja sehr schwierigen Schluss? Ich meine, da kommt so ein Geistlicher, der sagt, ja, ich bin von Gott gesandt. Ich sage euch jetzt, na ja, so schlimm ist es nicht. Und er glaubt ja eigentlich an Gott und jetzt geben wir ihm mal ein Probejahr und dann wird es schon werden und dann dürfen sie heiraten. Das ist ja nicht logisch. Das ist ja auch ein erzwungener, eben Deus ex machina, eine irgendwie von außen kommende Gestalt sagt, wie man jetzt das machen muss. Und der Ottokar, der Herzog, der Fürst, sagt dann auch noch, ja, dann folge ich dem natürlich, weil ich bin ja gut katholisch oder gut christlich. Das ist ja keine heutige, vergegenwärtigte, logische Konsequenz. Das ist ein dramaturgischer Trick, um eine Handlung herbeizuführen, ohne einen Toten zu haben am Ende. Aber so richtig überzeugend ist es vielleicht für heutige Zuschauer, Zuschauerinnen auch nicht. Da finde ich ja den Schritt, dass Samuel als Spieltreiber sagt, naja, dann probieren wir jetzt mal ein Experiment und ich weiß, wie ich die Leute hindrehe, ja, fast schon irgendwie zeitgemäßer.
Du hast die Kritik angesprochen, aber sehr viel Lob, im Grunde ausschließlich Lob, hat das Bühnenbild bekommen. Das winterliche Wimmelbild, wie es oft beschrieben wurde, wobei das vielleicht eher positiv klingt, ist ja durchaus eine sehr düstere, windschiefe Dorflandschaft mit Eis und Schnee überzogen. Für die Bregenzer Festspiele ja auch ein ungewöhnliches Bühnenbild, oder?
Genau, wir hatten in der ersten Podcast-Folge dieser Staffel schon darüber gesprochen. Es war ein Umbau vonnöten, der dazu geführt hat, dass die Bühne viel näher ans Publikum ranrückt. Es ist nicht mehr diese Distanz, diese 10 Meter, 12 Meter Wassergraben, wenn man so möchte, sondern wirklich bis um die Zuschauer, erste Zuschauerreihe kommen dann die Sängerinnen und Sänger, was natürlich diesem Schauspiel, diesem Sing-Schauspiel-Charakter auch nochmal zugutekommt, dass es eben kammerspielartig wird. Und diese Landschaft, die eben sonst, es gibt oftmals eher so Bühnenskulpturen, bei Butterfly war es ein zerknülltes Papier ins Wasser geworfen, bei Carmen waren es die Hände mit Spielkarten, bei Rigoletto dieser Clownskopf. Also es gibt immer so skulpturale Bühnenbildmomente und hier ist es eigentlich eine Landschaft. Also was völlig anderes, was es seit Savary 1985 eigentlich nicht gab. Und angelehnt oder eine Idee vom Film kommend waren auch Tim Burton Filme, dieser magische Realismus. Und Philipp Stölzl ist auch Bühnenbildner, er hat auch dieses Bühnenbild selbst gemacht. Und auch hier sieht man, mit welch einer Liebe zum Detail er schon sich das alles erdacht hat. Also auch dieses Bühnenbild, da gibt's keine Zufälle. Das ist alles genau geplant, wo was sein muss. Und was ja auch nochmal über eine große Kenntnisreichtum eigentlich von Philipp Stölzl zu diesem Stück sagt.
Bei Karl Maria von Webers Freischütz spielt der Wald eine große Rolle, beziehungsweise in Deutschland bezieht man sich auch sehr gerne darauf, auf den Wald in diesem Stück, die Jägerchöre, das Unheimliche, was dort herrscht. Jetzt würde ich sagen, ist das dominante Element in dieser Inszenierung eher das Wasser, wobei durchaus auch viele Bäume in diesem Dorf integriert sind. Sie sind aber sehr kahl. Hast du den Wald vermisst?
Also ich weiß, das allererste Bühnenbildmodell oder Idee war tatsächlich, einen Wald zu haben. Davon ist man aber dann sehr schnell weggekommen und hat eben dann eben diese Dorfstruktur. Also man ist nicht auf das Offensichtliche gegangen, sondern eher auf dieses Sozial. Was bedeutet Dorf eigentlich? Und ich komme aus einem, wir hatten schon Berchtesgaden, 5000 Einwohner oder so. Das ist halt nochmal was anderes, als wenn man in der Großstadt groß wird. Das ist eine andere soziale Struktur und auch dieses mit Druck und Kontrolle und so. Ich habe den Wald also nicht vermisst und ich meine, wir sind auch in Bregenz. Es wäre auch schade, wenn man nicht mit dem Wasser spielen würde, mit dem Element Wasser und mit diesem, mit dieser Konträrfaszination auch eben Sonnenuntergang, Wasser, verschneit, versunken. Man spielt ja auch ein bisschen mit den unterschiedlichen Elementen und das macht, glaube ich, auch die Bühne so stark durch diese Kontraste einfach.
Und es gibt auch unglaublich viele Spezialeffekte. Also es wird auch sehr viel mit Licht, mit Geräuschen, mit Feuer. Es gibt eine feuerspeiende Schlange, die sich aus dem Tümpel, einem der Tümpel erhebt. Damit wird sehr viel gemacht und das war ja auch ein Ziel von Philipp Stölzl, diese Szenerie wirklich überwältigend zu gestalten, auch cineastisch im Grunde. Ist es herausfordernder gewesen, jetzt auch aus Sicht der Technik, als vorangegangene Produktion?
Also durch den Umbau mit dem Betonkern und dass die Bühne nach vorne geht mit diesem Wasserbecken, das waren schon alles sehr aufwendige Prozesse. Aber in Bregenz, wir bauen immer nur Prototypen. Also jedes Bühnenbild gibt es nirgendwo anders. Es gibt keine, es gibt nicht nochmal Freischützdorf irgendwo. Es gibt hier bei den Bregenzer Festspielen ein großartiges Team mit viel Leidenschaft und viel Herzblut, die prinzipiell erstmal versuchen, alles möglich zu machen. Aber es ist für alle herausfordernd.
Man liest, ich habe es anfangs ja schon gesagt, sehr oft die Bezeichnung Popcorn-Kino für diese Inszenierung. Ist es ein Kompliment oder eine Kritik für dich?
Ja, ich bin kein Kinogänger und ich mag auch kein Popcorn, deswegen weiß ich nicht so recht, was der Begriff so bedeuten soll. Ich könnte mir vorstellen, es geht um gute Unterhaltung.
Ja, und vielleicht so eine Blockbuster-Atmosphäre, dass du dich eben ausstreckst in einem Kinosessel, eine große Tüte Popcorn isst und dazu halt einen bildgewaltigen Film konsumierst.
Also wir spielen ja unsere Seeproduktion immer also 2 Jahre. Das heißt, am Ende werden 400.000 Menschen diese Freischützproduktion hoffentlich gesehen haben. Und 400.000 Leute zu begeistern oder viele davon zu begeistern, ist ja schon mal echt beeindruckend. Also das ist weit mehr, als ein Repertoirehaus Publikum hat, geschweige denn eine Produktion Besucher erreicht. Also ich glaube, dass der Anspruch schon auch als Festspiele, wie ich auch in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, ist, wirklich Kunst und Oper und Musik für alle zu machen.
Die Erwartungshaltung ist ja auch total unterschiedlich, mit der Leute in die Oper kommen. Vielleicht unterscheidet die sich auch von der Erwartungshaltung eines Kritikers, einer Kritikerin. Welchen Anspruch hast du an den Freischütz?
Das ist eine sehr persönliche Frage, weil es auch darum geht, was ich von Kunst möchte. Ich gebe es zu, ich hänge sehr an schönen Bildern, an Bühnenzauber, an ich möchte eigentlich schon, dass Oper die Menschen verzaubert. Ich habe so eine eskapistische Vorstellung von Oper und Kunst generell. Ich glaube, die Welt ist sehr komplex geworden, sehr schwierig geworden und ich möchte nicht ein Feuilleton-Theater haben, wo das, was ich in der Tagesschau sehe, auch noch auf der Opernbühne sehen muss, weil mir die Tagesschau oder ein Artikel geeignet erscheint. Was nicht heißt, dass es nicht tolle politische Produktionen gibt, die ich auch schätze. Ich denke halt nur, das ist nicht, was in Bregenz man machen könnte, sondern wir machen halt eher sinnliche, zauberhafte, magische, wo unser Publikum mal vergessen kann, was um einem so rum ist. Und damit auch den Wert von Musik und den Wert von Kunst nochmal anders definiert. Und das ist kommt mit mir mit dieser Festspielidee zusammen. Und ich glaube schon, dass unser Freischütz gute Unterhaltung ist, aber nicht unter irgendeinem Niveau, sondern wirklich auf der Höhe. Es ist auch auf der Höhe der Kunst, weil die Bearbeitung, wie wir mit diesem Material umgegangen sind, total modern ist. Ich glaube nicht, dass es einen Freischütz gibt, der so radikal mit dem Text umgeht. Und dann finde ich wiederum, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Man hat also total moderne Techniken, man hat trotzdem einen hohen Unterhaltungswert und man hat begeisterte Gesichter. Man hat ein begeistertes Publikum. Und was möchte man mehr?
Ja, Philipp Stölz hat ja auch gesagt, er will lustvoll die Gruselgeschichte erzählen, die da verhandelt wird. So sieht er das. Und die, mit diesem Grusel spielt er ja auch. So habe ich das zumindest empfunden. Also ich habe jetzt diese Untoten, die da aus dem See auftauchen, diese Skelette, die dann so grün beleuchtet werden. Das hat jetzt bei mir nicht zu einem Gänsehautschauer der ehrlichen Angst geführt, sondern eben eher zu dem Genuss an dem Grusel. Oder hast du dich ehrlich gegruselt?
Nein, ich habe mich nicht gegruselt. ich weiß auch nicht, ob Philipp Stölzl das alles nicht ernst meinte, das weiß ich nicht. Aber er hat auf alle Fälle das, wie er es erzählt, total ernst genommen. Also die Machart ist total ernst. Da ist nicht irgendwie was, wie gesagt, dem Zufall überlassen, sondern wirklich versucht, eine ganz starke Storytelling zu betreiben. Und natürlich, es gibt schon so eine gewisse, ich meine, Tim Burton, Film, er selber Filmregisseur, es gibt auch noch so eine Ästhetik des Expressionismus. Also es gibt viele Assoziationsebenen, die, glaube ich, damit reinspielen.
Was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, ich habe sehr viel darüber gesprochen, wie ich diese ironisierende Art wahrgenommen habe oder dieses fast schon parodistische zu dieser Oper, zu dem Inhalt. Was ich aber fand, was er sehr ernst genommen hat, war die musikalischen Errungenschaften Webers. Also dieser Einsatz von szenischer Musik war ja anscheinend wirklich bahnbrechend in der Operngeschichte. Also wirklich diese Untermalung des Bühnengeschehens, vor allem bei diesem spektakulären Gewittersturm im zweiten Finale, beim Gießen der Kugeln.
Teufels Namen! Sag!
Das gilt ja wirklich als eine der ersten Szenen der Operngeschichte, die kinoähnliche Spezialeffekte vorweggenommen hat. Und das finde ich eigentlich sehr spannend im Hinblick auf Philipp Stölzel. Da passt er ja dann wirklich sehr gut zu diesem Stück, weil er das ja auch an anderer Stelle nochmal mehr betont und natürlich auch heutige Spezialeffekte darunter mischt.
Ja, und ich finde, man merkt auch total, Weber als einer, der diese Traditionslinie zu Wagner letztlich schlägt. Und wenn man auch weiß, Hollywood-Leute, da kommen jetzt die Korngold und so weiter, die ja auch in dieser Wagner-Tradition sich sehen, die sind jüdische Komponistinnen und Komponisten, die dann nach Hollywood ausgewandert sind und dort letztlich Filmmusik gemacht haben. Es gibt diese Tradition der symphonischen Filmmusik, die jetzt mit Howard Shore, Lord of the Rings oder John Williams mit den ganzen Soundtracks, die schon irgendwie ihre Essenz oder, wenn man so möchte, eine Linie bis zur Wolfsschlucht vom Freischütz ziehen kann. Und damit hat man natürlich eine Traditionslinie eröffnet, wo man auch wirklich merkt, okay, also Kino-Filmmusik funktioniert genauso, wie diese Wolfsschlucht funktioniert, nämlich wirklich mit allen Mitteln untermalen, versuchen spannend einen Moment einzufangen, wo man einfach dann nur geflasht ist.
Und die Musik funktioniert auch bis heute. Also bei der Wolfsschlucht-Szene, wenn es eben zu diesen dramatischen Effekten kommt, aber auch wie Weber da mit der Musik umgeht, fand ich auch sehr stark spürbar.
Ja, es kommen halt so viel zusammen. Und dieser Gedanke, dass man sagt, es ist ein Gesamtkunstwerk, wo eben man sagt, man bringt Musik und Szene und Gesang und Ausstattung und Bühnenbild und Licht und alles zusammen, um wirklich so eine, also man hat dann wirklich, die Teile sind zusammen, sind mehr als die Teile selbst. Und das merkt man in so einer Produktion mit so einer Leidenschaft, wie Philipp Stölzel inszeniert hat und das erdacht hat, schon sehr, muss ich sagen.
Vielen Dank, Florian. Der Freischütz, romantische Oper in drei Aufzügen von Karl Maria von Weber in der Inszenierung von Philipp Stölzel, ist in Bregenz auf der Seebühne zu erleben, beinahe täglich vom 17. Juli bis zum 17. August 2025, immer um 21.15 Uhr bzw. 21 Uhr. Tickets und weitere Informationen gibt es im Internet unter bregenzerfestspiele.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.